1 Korinther 10, Vers 14. Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Ich rede als zu Verständigen, beurteilet ihr, was ich sage. Der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Seht auf Israel nach dem Fleische. Sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar? Was sage ich nun, dass das einem Götzen geopfert etwas sei, oder dass ein Götzenbild etwas sei, sondern dass das, was die Nationen opfern, sie den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Oder reizen wir den Herrn zur Eifersucht? Sind wir etwas stärker als er? Dann Kapitel 11 von Vers 17 an. Indem ich aber dieses vorschreibe, lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechten zusammenkommt. Denn fürs Erste, wenn ihr als Versammlung zusammenkommt, höre ich, es seien Spaltungen unter euch, und zum Teil glaube ich es. Denn es müssen auch Parteien unter euch sein, auf dass die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr nun an einem Orte zusammenkommt, so ist das nicht des Herrn Abendmahlessen. Denn ein jeder nimmt beim Essen sein eigenes Abendmahl vorweg, und der eine ist hungrig und der andere ist trunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken, oder verachtet ihr die Versammlung Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch loben? In diesem lobe ich nicht. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer also irgend das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, unwürdiglich, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. En jeder aber prüfe zichzelf. Und also esse er von dem Brote, und trinken von dem Kelchje. Denn wer unwürdiglich ist und trinkt zichzelf gericht, indem er dem Leib nicht unterscheidet. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil entschlafen. Aber wenn wir uns selbst beurteilten, so würden wir nicht gerichtet. Wenn wir aber gerichtet werden, so werden wir vom Herrn gezüchtigt, auf dass wir nicht mit der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemanden hungert, der esse daheim, auf dass ihr nicht zum Gericht zusammenkommt. Das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Diese Woche in unserer Gebetsstunde machte der Herr mich klar, welchen Gegenstand ich behandeln sollte in diesen Abenden, wenn er noch nicht gekommen ist. Und das waren, was wir gelesen haben in Kapitel 10 und 11 und dann Kapitel 12, 13 und 14. Aber ich möchte anfangen, einen kurzen Überblick zu geben über den ganzen Brief aan de eerste brief van de Korinther. Eerst nog een andere gedanke. We hebben twee arten van brieven in het Nieuwe Testament. Die man nennen kon landbrieven en wüstenbrieven. Dat is een aanspeling op die geschichte Israëls im Alten Testament. Waar men dat volk in 4 Mose besonders in de wüste had, 40 jaren. Maar dan im 5 boek Mose zijn ze am Ende gekommen. En wenn auch nog in de wüste, is die Herz beschäftigt met dat land, dat Erbteil, wat am anderen Seite de Jordaan ligt. En dat God als zijn land ihnen gegeben had. En in Josia vinden we dan dat ze door den Jordaan ziehen om in dat land te gaan. Dat land is, wat in de beeldenspraak van het Oude Testament dat daarstelt, wat we in de Efezebrief hebben, waar in kapitel 2, vers 6 gezegd wordt dat we in Christus jetzt schon in den hemel gezet zijn. We zijn met hem lebendig gemaakt, met hem auferwekt en in hem gezet in de hemelse orten. Orten staat niet in het Griekse, het staat in het hemelse. Also in een bereich wat niet aardig is, maar wat außerhalb de aarde ligt, maar weiter in zijn weitesten begrip, daaronder valt het huis des Vaters, waar we komen werden, wenn de Heer komt. Daaronder valt ook die hemelse orten, daar waar we jetzt in Christus zijn, waar al onze zegeningen zijn, wie we dat in Efeze 1, vers 3 hebben, gezegend met alle geistelijke zegeningen in de hemelse orten in Christus Jezus, en waar we ook den kamp hebben, naar Efeze 6, tegen die mächte der boosheid in die luft, die ons dat erbteil praktisch abhängig machen werden. Aber wir haben andere Briefe, die, ne, lass ich anders sagen, wenn man diese Landbriefen hat, dann kann man sagen, da ist alles sicher und gewiss. Da, ja, das sind die Dinge, die nur die Gnade uns gegeben hat. Und das, was die Gnade uns gibt, ist sicher und gewiss. Sobald es über die Gnade gibt, sind die Worte des Herrn, die wir in Johannes 10 haben, sehr wirklich. Ich gebe sie, die Schafen, wenn die Schafen hören meine Stimme, sie folgen mir und ich gebe sie ewiges Leben und keiner kann sie aus meiner Hand rücken. Keiner kann sie rücken aus der Hand meines Vaters. Ich und der Vater sind eins. Da ist alles sicher. Sobald einer wiedergeboren ist und Buße getan hat, dann ist es sicher, dass im Haus des Vaters kommen wird. Aber es gibt andere Briefe, die wir Wüstenbriefe nennen können, die es zu tun haben mit unser praktisches Leben hier auf Erden. Und durch die Umstände hier auf Erden werden wir geprüft. Und dann ist die Sache da, ob unser Bekenntnis wahrhaftig ist. Da so wie Jakobus schreibt, du sagst, du hast Glauben. Zeige mir dein Glauben aus deinen Werken. Und das ist eine wichtige Sache. Vor ein paar Jahren, ich glaube 3 Jahren, war ich hier in Samstagabend eine Versammlung mit einigen Jüngeren zusammen. Da war auch ein junger Mann aus dem Freien Brüderkreis. Und er kam fragen, ob ein Gläubiger wieder verloren gehen kann. Und dann erzählt sagte mein Großvater, war vor dem Verbot hier in dem Ort, wo die Versammlung ist, in Gemeinschaft. Mit uns in Gemeinschaft also. Diente in der Versammlung und nahm, war eins der führenden Brüder, nicht der führend, doch. Jetzt ist der Atheist und leugnet, dass es einen Gott gibt. Ein Jahr später ist er gestorben. Ob er noch zurückgekommen ist, weiß ich nicht. Aber ich sage das nur, dass es möglich ist, dass auch in unserer Mitte und jedenfalls überall es Menschen gibt, die sagen, dass sie Christen sind, aber wo es keine Wirklichkeit ist. Wir wissen in der Apostelgeschichte, dass Simon war getauft worden. Philippus had hem getauft. En doch stelte heraus dat er een ungöttlicher man war. En dat zijn we in de landbrieven, wo die Verantwortlichkeit dargesteld wird. So wie ich soeben sagte bei Jakobus. Und so ist es auch in den Briefen der Korinther. Da wird gesagt, du bekennst ein Christ zu sein. Nun, ein Christ hat sich so zu offenbaren und so zu leben. Und wenn du das nicht tust, dann bist du auf dem Wege nicht nach dem Himmel, sondern auf dem Weg der Hölle. Gott sagt niemand zu einer von uns, die in der Sünde lebt, du bist auf dem Wege nach dem Himmel. Gott sagt zu einer, die in der Sünde lebt, du bist auf dem Weg nach der Hölle. Der Sündeweg ist nicht der Weg nach dem Himmel. Was seine Gnade noch tun wird, wenn einer wirklich Wiedergeborene zurückzureißen, das ist eine zweite Sache, die nichts mit unserer Verantwortlichkeit zu tun hat, aber nur mit seiner Treue und seiner Gnade, die einer, der wirklich neu geboren ist, nicht umkommen lässt. Und so haben wir in diesem Brief die Verantwortlichkeit. Und dabei ist für uns Gläubige, die bekennen, etwas von der Wahrheit der Versammlung zu kennen, ein überaus wichtiger Brief. Denn es ist der einzigste Brief, der an die Versammlung als solche gerichtet ist. Natürlich sind die Briefe an Epheser zum Beispiel, Kolosser, Philipper und so weiter, die sind alle auch geschrieben an die Brüder, die Schwestern, die zu dem Leibe Christi gehören. Aber die sind da geschrieben an diese Gläubigen als einzelne Personen, so wie der Epheserbrief an die Heiligen und Treuen, oder wie es auch übersetzt werden, an die Heiligen und Gläubigen in Ephesus und in Kolosser genau dasselbe. Aber dieser Brief an die Korinther ist geschrieben an der Versammlung Gottes, die in Korinth ist. Und das ist der einzigste Brief, der als solche an die Versammlung geschrieben ist. Und dabei steht dabei, was auch in kein anderes steht, samt allen, die an jedem Orte den Namen unseres Herrn Jesu Christi anrufen, sowohl ihren als unseres Herrn. Die Briefe sind so gerichtet erst an die Versammlung Gottes, die in Korinth ist. Und dabei an jener, der bekennt, dass der Jesus Herr ist. Nun, als dieses Bekenntnis wahr ist, dann sind das wahre Gläubigen. In Römer 10 wird gesagt, dass man mit dem Herzen glaubt, dass Gott den Herrn aus den Toten auferweckt hat und mit dem Munde bekennt, dass Jesus Herr ist, der wird errettet werden. Das ist also die Bedingung dafür, mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen. Und nun sagt dieser Brief, die gerichtet ist, erst an die Versammlung Gottes in Korinth, aber dabei an allen, die bekennen, ein Gläubiger zu sein, das heißt alle Gläubigen der ganzen Welt, die damals leben und die jetzt noch leben, zu jeder, der also bekennt, dass der Herr ist, ist dieser Brief geschrieben, waarin uns in besondere Weise dargesteld wird, was die Versammlung Gottes ist, was die Ordnung in der Versammlung Gottes ist, und viele Dinge, die damit in Verbindung stehen. Und dann, wie gesagt, in Verbindung mit unserer Verantwortlichkeit. Die Versammlung Gottes wird in ihrem praktischen Zustand, wie sie auf Erden ist, unter zwei Charakteren dargestellt. Das eine ist der Versammlung als der Leib Christi. Da ist es, wenn man es sieht nach der Ratschluss Gottes, wie in den letzten Versen Epheser 1, besteht sie aus alle wahren Gläubigen vom Pfingsttage bis zur Entrückung. Das ist so, wie sie nu hier auf Erden sein wird, denn sobald der Letzte zugeführt ist und der Herr kommt, werden die Toten in Christus auferstehen, und dann so alle und wir verwandelt werden, sodass dann alle Gläubigen, die Glieder vom Leibe Christi sind, verherrlicht hier auf Erden sind, aber nur ein Nu, dann wird sie aufgenommen in der Herrlichkeit, wo sie ewig das sein wird. Ewig der Leib Christi. Alle verherrlicht, alle den Leib verwandelt in Gleichförmigkeit an dem Leibe seiner Herrlichkeit, so wie Philippa 3, Vers 21 uns sagt. Und aber immer in diese enge Verbindung mit ihm, zwischen das Haupt von der Versammlung, wie in Epheser 1, Vers 21 steht, Gott hat Christus als Haupt an die Versammlung gegeben. Da kann keine Trennung sein zwischen Haupt und Gliedern. Unmöglich. Und diese innige Verbindung werden wir alle sein. Aber da ist eine andere Seite auch, worin die Versammlung als Leib Christi dargestellt wird. Und das ist immer, wenn gesprochen wird über die Versammlung, wie sie jetzt auf Erden ist. Und das ist besonders, was wir haben in Römer 12, hier in 1. Korinther 12, aber auch in Epheser 4 zum Beispiel einige Stellen. Und dann wird praktisch immer gesprochen über die Glieder, die da sind, die einzelnen Teilen. So der Herr will, werden da morgen of übermorgen wohl als Kapitel 12 mehr von sehen. Aber die zweite Seite in Verbindung mit Verantwortlichkeit auf Erden, haben wir, wenn die Versammlung als Haus dargestellt wird. Das ist das Haus, einerseits, was der Herr Jesus baut, nach Matthäus 16, aber die ist noch nicht vollkommen. In Epheser 2, in Vers 21, wird gesagt, dass wir alle aufwachsen, zu aufgebaut werden, zu einem heiligen Tempel im Herrn. Das ist der Tempel, worin Gott in alle Ewigkeit wohnen wird, aber der jetzt noch nicht vollkommen ist, weil noch nicht alle Steine hinzugefügt sind. So wie Petrus schreibt in 1. Petrus 2, wir kommen als lebendige Steine und werden gebaut auf den lebendigen Stein, auf dem Felsen Christus. Und so wird baut der Herr Jesus diesen Tempel, waarin Gott in Ewigkeit wohnen wird, in Verbindung mit dieser Schöpfung. Nicht im Haus des Vaters natürlich. Im Vaterhaus ist kein Tempel. Da ist der Vater und der Sohn und die Söhne. Da ist es alles. Aber in Verbindung mit der Schöpfung, wie wir es in Offenbarung 21 auf der neuen Erde haben. Aber in diesem Brief geht es die Verantwortlichkeit. Und geht es also nicht was der Herr Jesus tut, aber was an unsere Verantwortlichkeit anvertraut ist. Und das haben wir in Kapitel 3. Da wird in Vers 16 gesagt, dass wir der Tempel des Heiligen Geistes sind. Gott wohnt in uns. So ist es der Tempel des Heiligen Geistes. Und darüber geht es nicht über uns persönlich, aber da geht es über uns als die Versammlung Gottes. Über uns persönlich spricht Kapitel 6. Der sagt, dass unser Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist. Dass Gott der Heilige Geist in den Leib eines jeden Gläubigen, einer jeder, der neu geboren ist, Buße getan hat und das Evangelium geglaubt hat, darin ist der Heilige Geist kommen wohnen, wie Epheser 1, Vers 13 sagt, und mein Leib ist der Tempel, de Wohnung des Heiligen Geistes. Gott, der Heilige Geist, wohnt in meinem Leib. Wunderbare Gedanke. Aber Kapitel 3 spricht über das Haus Gottes. Und da wird gesagt, dass die Versammlung des Haus Gottes ist. Aber zu gleicher Zeit wird gesagt, dass da falsche Steine sein können. Dass Paulus hat die gute Grundlage gelegt. Der Person des Herrn Jesus, wie er ist. Und das ist die Grundlage. Der Sohn Gottes, Gott selbst und dabei wahrhaftig Mensch. Derjenige, der das Werk auf dem Kreuze vollbracht hat. Wie Petrus bekannt hat, in Matthäus 16, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Also die Quelle alles Lebens. Ist als Sohn, als Gottes Sohn, de Grundlage, worauf die Versammlung gebaut ist. Aber dann sagt Paulus, als ein weiser Bauherr, habe ich das Fundament gelegt. Aber jetzt, jeder sehe zu, wie er darauf baut. Der kann ein Bauer sein und wir sollten alle Bauer sein, aber in besonderer Weise natürlich, die eine Gabe vom Herrn empfangen haben, um Evangelisten, die das Evangelium verkündigen und auch weiter die Gaben vom Herrn bekommen haben. Und die versuchen, die Steine zu bilden, die der Herr gebrauchen kann, um aufzubauen. Aber die in dieser Beziehung durch sie selbst gebraucht werden, um das Haus aufzubauen. Und dann werden drei Gruppen genannt. Erste diese, die mit Gold, Silber oder edle Steinen baut. De zweite, die baut, aber sein was er gebaut hat, kann das Gericht nicht verstehen. Das wird alles verbrennen, aber er selbst wird errettet werden. Und dann een dritte Gruppe ist, die das Fundament angreift. De Person des Herrn Jesus. Die herrliche Wahrheit über sein Person und die Grundwahrheiten des Christentums, die vernichten das Fundament, die Grundlage der Versammlung. Und Gott sagt, Gott wird sie verderben. Und wir sehen die drei Dinge. Und da sehen wir, wie das alles in Verbindung steht mit unserer Verantwortlichkeit. Ich habe es einmal mitgemacht auf Beerdigung von einer Mutter, von einem Bruder aus Winschoten. Er war der Einzige, die gläubig war in der Familie. Und hat gebeten, sein Vater, ob ich das Evangelium durchbringen möchte. Aber das war verboten. Aber dann sagte dieser Pfarrer, sie kamen nie in de Kirche. Die hat meine Frau einmal besucht, als sie krank war. Die darf dann kommen. Nun, wir waren in Hause und da zat de Pfarrer. Und ich sagte zu dem Mann, war deine Frau nicht immer eine gute Frau für dich? Ja, sagte de Mann, und es war waar. Dan sagst du den Kindern, was ich eine gute Mutter für euch? Ja, sagten die Kinder, und es war so. Nun sagt sie, dann war sie gerade geeignet für den Himmel. In den Himmel dienen sie alle Gott. Sie hat ihr ganzes Leben nicht getan als dienen. Sie war so geeignet für den Himmel. Das war das Material, mit welchem er die Steine machte, die er worauf er baute, das Haus Gottes. Und wir verstehen, wie das verbrannt ist. Aber dan zijn die, wie gesagt, die Ersten, die van Gold, van Silber, Edelsteine de Haus bauten. En Gold spricht in Gottes Wort van göttliche Herrlichkeit en Gerechtigkeit. En Silber spricht van de Preis, die bezahlt is, dat wir nicht unter dem Gericht Gottes kommen. Lesen wir in 2. Mose 30. En Holz hohen Stoppeln, dat is klar, dat dat aus der Erde wächst. Und das durch das Feuer verzehrt wird. Feuer ist das Bild von der Gottes untersuchende, prüfende Heiligkeit, die alles prüft und alles vernichtet, was nicht in Übereinstimmung ist mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und Holz, hohen Stroh kann es nicht weer verbrennen. Dann sieht man, auf welche Weise gebaut wird. Und wir wissen, aus unseren eigenen Ländern wohl, in Deutschland, in Holland, in England, alle die sogenannten christlichen Länder, wissen wir, wie weit das Verderben fortgeschritten ist. Ich nehme an, dass in Deutschland jedenfalls, das war vor 25 Jahren noch so, dass weitaus die größte Menge getauft war mit die christliche Taufe. Und also offenbar Christen waren, sagten, und wie viel sollten da wirklich wiedergeboren sein? Und in Holland war es genau so. So haben wir das Haus vor uns so anvertraut an die Verantwortlichkeit der Menschen, weil es hier ein Wüstenbrief ist, sodass der Apostel, nein, der Heilige Geist schreibt, an jeder sehe zu, wie er baue. Jeder, der etwas tut im Werke des Herrn, jeder, der spricht mit anderen Menschen, mit Sünder, wissen sie, was sie tun, dass sie gute Materialien gebrauchen, ein Evangelium verkündigen, nicht von guten Werken von Menschen, wenn sie nur gut leben, dass sie rettet werden. Nicht nur Werken, aber das spricht von diesen wunderbaren Dingen, die Herrlichkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes, das Werk des Herrn Jesus und das, was spricht von der göttlichen Natur, wie Edelsteine sagen, die eine Widerspiegelung sind von seiner Herrlichkeit, worüber ich aber weiter jetzt nicht reden möchte. Und über diese Hausen Gottes wird gesprochen in der erste Brief an Korinthians, bis Kapitel 10, Vers 16. Und dann wird in den letzten Teilen, die ersten Versen von Kapitel 10, wird zurückgegriffen auf die Geschichte des Volkes Israel. Und es wird gesagt, ich kann wohl etwas davon lesen. Ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter den Wolken waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Moses getauft wurden in de Wolken und in den Meeren und alle dieselbe geistige Speisen aßen und alle denselben geistigen Drank tranken, denn sie tranken aus einem geistigen Felsen, was in Nacht folgte. De Fels aber war de Christus. An den meisten derselben aber hatte Gott kein Wolken fallen, denn sie sind in de Wüste hingestreckt worden. Het is klaar dat deze dingen schatten waren van die voorrechten die wij als kluibeken hebben. Ze waren al onder de wolken. En de wolken waren de aanduiding der gegenwart Gottes. Dat is wat voor ons is, dat de Heilige Geist jetzt op Erden woont. En dan hebben we alles gezien door dat meer heen doorgegangen. Dat rote meer, wat spricht van dat werk des in Jezus voor ons. Ze zijn alle op Mozes getauft worden. Also ze zijn met zu ihm hinzugebracht worden, met ihm verbonden, die de Erlöser war, van God gesandt, om dat volk te erlösen. En ze hebben dezelfde geistige Speise aßen en dezelfde geistige Drank dranken. Een beeld van wat wir in de Tisch des Herrn haben, das Brot en de Wein. Und doch, die meisten waren Ungläubigen. Sie bekannten, sie gehörten zum Volke Gottes auf Erden. Aber Gott hatte kein Wolf gefallen für sie. Und dann wird gesagt, diese Dinge aber sind als Vorbilder für uns geschehen, dass wir nicht nach bösen Dingen gelüsten, gleich wie auch jenen gelüsten. Und dann haben wir weiter, so wieder all diese Dinge wiederfuhren jenen als Vorbilder, und sie ihm geschrieben worden zu unserer Ermahnung, auf welche das Ende der Zeitalter gekommen ist. Darum wird zu stehen, sie dünkt, sehe zu, dass sie nicht fühlen. Oft verstehen Gläubigen das nicht, dass es eine Warnung gibt in Gottes Wort, um sich selbst zu untersuchen. Und doch ist es so. Nein, nicht zu untersuchen, ob man Glauben in Gott hat, aber ob unser Wandel in Übereinstimmung damit ist, das, was wir bekennen zu sein. Kein Mensch wird errettet, den den Herrn nicht anerkennt als Herr. Wenn ein Mensch, ein Sünder, zu Gott kommen sollte und zu Gott sagen, ich wünsche den Herrn Jesus anzunehmen als meinem Heiland, aber nicht als Herr, dann würde Gott ihn nicht annehmen. Gott hat ihm, nachdem er das Werk vollbracht hat, zum Herrn und Christus gemacht. Zum Herrn erst. Und wie Philipper 2 sagt, aufgrund des Werkes dessen Jesus hat Gott ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, sodass in der Name von Jesus jede Knie sich beugen wird und jede Zunge bekennen, dass er Herr ist. Das werden die Ungläubigen tun müssen, wenn sie vor dem großen weißen Thron stehen. Und der Teufel und seine Dämonen werden es tun müssen, wenn sie in den Feuersee geworfen werden. Wir, die Gläubigen, haben es durch Gnade jetzt schon getan. Aber die Frage ist, war es Wirklichkeit? Haben wir es in Wirklichkeit oder nach der Form ihm als Herrn anerkannt? Und wenn es Wirklichkeit ist, dann muss das gesehen werden in unserem Leben. Und wenn das nicht in meinem Leben gesehen werde, dann ist es sehr ernst für mich, dass ich mich untersuche, wie es mit mir steht. Es ist einige Jahre zurück, war es auch die Beerdigung von dem Vater von einem Freund von mir. Ein Freund, der auch im Werke des Herrn ist. Und ich traf da einen Bruder von ihm, den ich nicht kannte. Und nach der Beerdigung saß ich neben ihm und ich fragte ihn, kennst du den Herrn Jesus? Und er sagte, ja, ich weiß, dass meine Sünden vergeben sind. Aber er ließ gleich darauf folgen, aber man braucht nicht mit jeder über das Evangelium zu sprechen, so wie mein Bruder tut. Man kann doch auch Nachbarn haben, gute Nachbarn, ohne dass man sie über den Herrn spricht. Das braucht doch nichts. Ich sage noch einmal, Wij hast u den Herrn als heiland angenommen, sagte ja. Daarom zei also, du möchtest ihm gerne haben, om dich zu retten vom ewigen Verderben. Aber weiter möchtest du der Liebe kein Hinder von ihm haben und ihn nicht bekennen für die Menschen, durch die Liebe Gemeinschaft mit der Welt haben. Und so waren ze, gab kein Antwort. Ich weiß nicht, wie es tief in seinem Herzen aussieht, aber das, wenn das wirklich war in seinem Herzen, dann war nicht wiedergeboren. Denn wo Leben aus Gott ist, wird das gesehen. Das kommt zum Ausdruck. Leben kann man nicht sehen. Kein Mensch der Welt hat jemals Leben gesehen. Aber wo Leben ist, kommt es zum Ausdruck. Wenn hier ein kleines Kind sein sollte und ich fühle es eiskalt, es verrührt sich nicht, gibt kein Lärm, ich fühle das Herz, fühle nichts, das klopft, nimm einen Spiegel vor die Nase, kein Odem, ja, dann kann die Mutter 100-mal zu mir sagen, das Kind lebt, aber ich glaube es nicht. Leben kann man nicht sehen, aber wo Leben ist, ist Wärme. Wo Leben ist, da kommt Lärm. Wo Leben ist, da kommen andere Dinge. Da ist Adem, ist da. Das ist die Sache. Und das ist mit geistigem Leben auch so. Man kann nicht innerlich in einem Herzen sehen, ob ewiges Leben hat, wenn einem bekennt. Aber man muss in seinem Leben sehen können. Und wenn es überhaupt nicht gesehen wird in dem Leben, dann ist kein Leben da. Das ist, was Jakobus sagt. Zeige mir dein Glauben aus deinen Werken. Und ich will dir aus meinen Werken mein Glauben zeigen. Und das ist die ernste Sache, die wir in diesen Wüstenbriefen finden, auch hier. Aber nun kommen wir hier gerade in Kapitel 10 zu einem neuen Abschnitt. Und da geht es nicht mehr über dem Hause, das Haus Christus, aber jetzt kommen wir zu dem Leibe Christi. Und dann kommt er bei der Grund von allem, das Werk des Herrn Jesus auf dem Kreuze. Und worin zum Ausdruck kommt, dass wir alle wahren Gläubigen im Leibe Christi sind kein Namen Christen. Im Leibe Christi sind nur die wahrhaftig wiedergeboren sind, wahrhaftig bekehrt sind und das Evangelium geglaubt haben. Allein wahre Gläubigen. Ein Haus bleibt ein Haus, auch wenn falsche Steine drin sind. Ein Haus ist ein Gebäude, worin einer wohnt. Und so ist das Haus Gottes darin, wo Gott, der Heilige Geist, wohnt. Aber es bleibt ein Haus, auch wenn einige Steine nicht gut sind. Aber in einem Leib können keine toten Glieder sein. Das sollte verfaulen. So ist in dem Leibe Christi sind allein wahre Gläubigen. In dem Haus Gottes können Namen Christen sein. Von dem Hause Gottes kann man ausschließen. Aus dem Leibe Christi kann man nicht ausschließen. Gottes Wort verbindet Ausschluss auch nie mit dem Leib Christi, aber verbindet mit dem Hause Gottes, waarin einer, der böse ist, ausgeschlossen wird. Und hier gehen wir über auf dem Leibe Christi. Und dann haben wir als erst hier Israel als Zuverständigen. Beoordeelt ihr, was ich sage. Und über diesen Ausdruck möchte ich gerne noch etwas sagen. Das Christentum ist eine Sache der Erkenntnis. Nein, lass ich das nicht sagen. Das Christentum ist die offene Verbindung mit Gott. Ist, dass wir die göttliche Natur empfangen haben in der neuen Geburt, das ewige Leben. So wie Petrus das sagt in 2. Petrus 1, die göttliche Natur. Und wie wir in 1. Kolosser 3 finden, Christus selbst ist unser Leben. Und auch in de eerste brief van Johannes. Als de eeuwige Zoon Gottes, God der Zoon, is ons leven, dat eeuwige leven. Dat leven dat geen Anfang gehad had en geen Ende hebben wird, dat is ons leven. En dat is in Verbindung damit, was de Heer dan in Johannes 17, Vers 3 sagt. Da spricht zu dem Vater und sagt: Vater, dies is das ewige Leben. Dass sie dir kennen, den allein waren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. das Christentum ist also gegründet, weil es das Leben des Herrn Jesus selbst ist, als Gottes Sohn, dass wir Gott kennen in sich selbst, dass wir den Vater kennen in sich selbst, wie er ist, und dass wir den Herrn Jesus auch kennen, wie der Herr auch in Matthäus 11 sagt, keiner kennt den Vater dan de Zoon, und dan welke de Zoon ihm wil offenbaren. Wenn es über den Zoon geht, sagt er, niemand kennt de Zoon als de Vater. Dan sagt er niet bij. Und doch kennen wir den Herrn Jesus. Doch kennen wir ihn. Wir kennen den Zoon. Aber das Wunderbare, dass eine Person, de ewige Gott ist, de Schöpfer Himmels und Erden, und in derselbe Zeit verhaftig Mensch, das können wir nicht verstehen. Wie können wir verstehen, dass die kleine Baby, die da in de Kribbe lag, dass die vollkommen abhängig war, nicht scheinbar, aber in Wirklichkeit vollkommen abhängig war von Maria, dass in derselbe Zeit Maria die Kraft geben musste, um ihm zu versorgen. Und dass in dieselbe Zeit tat, was wir in Hebräer 1, Vers 3 haben, dass er alle Dinge trug durch das Wort seiner Macht. Das können wir nicht verstehen. Das werden wir in Ewigkeit nicht verstehen. Wir kennen ihn als unseren Heiland, als Mensch. Wir kennen ihn als Gott, der Sohn. Aber wie das zusammengeht, nein, das kennt allein der Vater. Doch dürfen wir ihn kennen. Und wir kennen den Vater. Johannes 14 sagte Jesus zu Jan, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir kennen den Vater, denn der Sohn hat ihm geoffenbart. Und das ist das Kennzeichen von das Christentum. Wir kennen unzählbare Malen, wird das in Gottes Wort gesagt. Im Alten Testament waren Propheten, die Offenbarungen von Gott bekamen. Aber wie 1. Peter 1, Vers 11 und 12 sagen, sie mussten ihre eigene Weissagen untersuchen, um zu verstehen, welche Zeit de Geist hingewiesen hat und was die Bedeutung davon war. Sie wussten es nicht. Das ist nicht im Neuen Testament. Alles, was in seinem Herzen ist, hat Gott uns geoffenbart. 1. Korinther 2 sagt es, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was im Herzen eines Menschen nicht aufgekommen ist, dat Gott bereitet voor denen die ihm lieben. Jesaja hat das gesagt und Jesaja wusste es auch nicht. Aber der Apostel schreibt dabei, aber Gott hat es uns geoffenbart durch seinen Geist. Der Geist, der die Tiefen Gottes erforscht, hat es uns geoffenbart. Wir wissen es. Wie wir in ein Lied singen, alles was in seinem Herzen ist, hat er uns geoffenbart. Wir wissen die Dingen, denn sie sind uns gegeben. Wenn wir nicht alles wissen, und keiner von uns weiß alles, ist es nur, weil wir das Wort Gottes nicht genug betend gelesen haben, betend studiert haben. Denn alles ist in Gottes Wort geoffenbart. Aber ich will wohl dabei sagen, dass ich überzeugt bin, dass kein Menschenleben lang genug ist, um alles zu untersuchen, weil es das Wort Gottes ist. Aber doch viel davon können wir kennenlernen, denn alles ist geoffenbart. Und so spricht der Apostel, ich rede das zu verständigen. Und das ist gut. Wir sollten wissen, was wir tun. Und wir haben den Heiligen Geist empfangen, der uns Gottes Gedanken klar macht, die wodurch zu Babys in Christus, die kleinen Kindern von 1. Johannes 2 gesagt wird, ihr habt die Salbung des Heiligen und wisset alle Dingen. Ihr habt nicht nood geleerd unterwiesen zu werden, ihr wisset alle Dingen. Nein, es ist nicht so, dass die Babys das ganze Wort auswendig kannten und dass sie alles, was darin geschrieben wird, verstanden. Aber sie hatten das neue Leben, das ewige Leben, das Leben des Herrn Jesus selbst. Wovon der Herr Jesus selbst sagt, ja, in Johannes 17, Vers 3, dies ist das ewige Leben, dass sie dich, Vater, kennen, den lijnwaren Gott und Jesus Christus, den du gesandt hast. Und sie haben den Heiligen Geist, wenn sie das Evangelium geglaubt haben, in sich wohnend, der das Wort lebendig macht und es verstehen lässt, sodass sie darin Gottes Gedanken verstehen können, aus diesen Worten, dass die waarheid is, das heißt die Wirklichkeit von allen Dingen, die geoffenbart werden, werden im Worte Gottes durch den Heiligen Geist, so wie der Herr es offenbarte, als er auf Erden war. Alles, was er, womit er in Verbindung kam, wurde in seinem wirklichen Charakter gesehen. Und so spricht er über diese Dinge, die wir jetzt finden, die wir sonntagsmorgens, womit wir sonntagsmorgens in Verbindung stehen, nein, immer in Verbindung stehen, aber die sonntagsmorgens, wenn wir so versammelt sind, um den, an den Tisch des Herrn, diese Wahrheiten sehen und der Charakter davon verstehen. Und wie gut ist es, dass wir es verstehen. Wie oft ist so wenig Unterschied, so wenig Verstehen von was das Mahl des Herrn in Wirklichkeit bedeutet. Und wie wenig wird es oft verstanden, was der Ort ist, wo wir zusammenkommen, die hier genannt wird, der Tisch des Herrn, was es ist. Und wenn es in Verbindung geht mit das Höchste, was es gibt, wenn es in Verbindung steht mit das Werk, das der Herr Jesus auf dem Kreuz vollbracht hat, wo Gott, der Sohn, der Schöpfer Himmels und Erden, nach dieser Erde kam, um für uns kleine Geschöpfe zu sterben, um uns zu retten vom ewigen Verderben, aber das nicht allein, und um die Grundlage zu legen, dass wir nicht in die Hölle kommen würden, aber dass wir kommen würden im ewigen Haus des Vaters. Und nicht als kleine Geschöpfe, aber da kommen würden als die eigenen Kinder des Vaters, als die Brüder des Schöpfers selbst, des Herrn Jesus. Wie sagte Johannes 20, sage meine Brüder, ich fahre auch zu meinem Vater und eurem Vater. Wenn wir diese Dinge sehen, sollten wir dann nicht verstehen lernen, was uns geoffenbart ist. Und zweitens, wenn man an den Herrn Jesus denkt, wenn man ihn kennengelernt hat, als man sah, dass man ein verlorener Sünder war, und ihn kennengelernt hat als der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat, ist es dann nicht ein Verlangen in meinem Herzen, um ihn besser kennenzulernen, um das Werk, das er für mich vollbracht hatte, besser kennenzulernen, so weit, wie er es geoffenbart hat. Denn wir wissen wohl, wenn Gottes Wort es uns nicht offenbart, dann wissen wir es nicht. Allein durch Offenbarung können wir es wissen. Aber Gottes Wort hat uns vieles davon geoffenbart. So viel, als wir unser neues Leben durch die Kraft des Heiligen Geistes verstehen kann. Und welche Herrlichkeiten finden wir dann in deinen Worten? Daarom sagt de Schrift, ich rede zu Verständigen, beurteile das, was ich sage. Es ist ein Unterschied, um nach, was man nennt, das Mahl des Herrn zu gehen und zu verstehen, was es ist. Millionen Gläubigen, wirklich wiedergeboren Gläubigen, die gehen dahin und wollen teilnehmen am Mahl des Herrn. Warum? Um Gnade zu empfangen, nicht um dem Herrn zu loben. Sie wissen das nicht, sie kennen die Wahrheit nicht, wie klar sie im Wort ist, dass es ist, du dies in Gedächtnis an mir. Aber sie gehen dahin, um selbst Gnade zu empfangen, indem sie von dem Brot essen, den Wein trinken. O, wenn sie mit aufrichtigen Herzen tun, der Herr wird sie segnen. Aber welch ein Verlust an Freude für sich selbst, wenn sie nicht mehr verstehen. Und welch ein Verlust vor dem Herrn, als sie da kommen und nicht verstehen, was der wirkliche Charakter von seinem Werk ist, dass aufgrund von seinem Werke wir auf immer da vollkommen gemacht geworden sind, so wie Hebräer 9 sagt. Und dass also die dann keine Gnade mehr brauchen im Hinblick auf ihre Sünden, denn ihre Sünden sind alle hinweggetan. Er hat selbst unsere Sünden in seinem Leibe getragen und er ist für uns gestorben, sodass der alte Mensch für Gottes Angesicht hinweggetan ist. Gott sieht uns nur in das neue Leben, dass wir eine neue Geburt empfangen haben. Und das ist der Herr Jesus. om zo weer mee eingeladen bij ihm te zijn, bij de Hem Jezus. Welke traurigheid, wanneer ik menselijk spreken daar, moest dat voor de Hem Jezus zijn, dat we zo weinig gezocht hebben zijn woorden, zo weinig verstehen van de kracht zijn bloedes, dat we denken dat we nog immer wieder neu door dat bloed zijn zuvlucht nemen müssen om wieder genade vinden om niet verloren te gaan. Daarom, ik spreek je zu verständigen, beoordeelt ihr wat ik sage. Und ich stehe hier lange bei still, weil das der Grundschlag ist für eigentlich unsere ganze Versammlung, unser ganzes Verhältnis zu Gott. Wir können viel Reichtümer haben und von jeder, der ein Kind Gottes ist, ist es wahr, was in Epheser 1 steht, Vers 3, gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in den himmlischen Orten in Christus Jesus. Für jede davon ist es klar, was in Vers 4 steht, dass Gott uns ausgewählt hat vor grundlegende Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Und für jeder ist es wahr, was Vers 6 dann sagt, Vers 5, dass er uns ausbestimmt hat, wörtlich steht, adoptiert hat zum Sohnschaft für sich selbst. Dass Gott die Person, jeder, der wiedergeboren und das Evangelium geglaubt hat, sieht als vollkommen gemacht. Gott sieht keine einzige Sünde mehr bei ihm. Gott sieht sein Fleisch als Natur sieht er nicht mehr. Er sieht ihn nur in dem Herrn Jesus. Er sieht ihn als heilig und tadellos vor ihm in Liebe. So wie sein Ratschluss war. Und er sieht uns jetzt in dem Besitz von allen den geistlichen Segnungen. Wenn ich mal fragen möchte, jeder Einzelne, wie viel von diesen geistlichen Segnungen in den Himmel kennen Sie? Haben Sie sich zu eigen gemacht? Sie haben im Wort Gottes Sie finden können. Wie viel kennen Sie? Müssen wir nicht alle beschämt sagen, wie wenig wissen wir davon? Gott gebe, dass wir alle doch bestimmte Maß von Erkenntnis davon haben, aber wie wenig von unserem Reichtum. Und das ist, warum ist der Nachdruck auf Legen, besonders wo es hier geht, um das Werk des Herrn selbst. Dass wir sein Wort untersuchen, um zu verstehen. Warum kommen wir hier sonntags morgens hier zusammen, auf diese Weise? Warum kommen wir jeden Sonntagmorgen zusammen, um sein Tod zu gedenken? Was bedeutet dieser Ausdruck, der Tisch des Herrn, die oft gebraucht wird? Warum? Was bedeutet das Brechen des Brotes und das Trinken von dem Wein? Was bedeutet das alles? Haben wir es untersucht und verstanden, warum wir das tun? Wie gut würde es sein, wenn es allen tun? Und ich möchte all die Jungen besonders sagen, untersucht Gottes Wort, dass ihr versteht, was wir tun. Dass wir es wirklich verstehen, auch was den Platz betrifft. Ich habe oft gedacht, es war auch eine Zeit natürlich, dass ich auch wenig davon verstand. Und wer würde es wagen zu sagen, auch wenn man älter ist en etwas meer Gottes Wort studiert hatte, dass man viel weiß. In Vergleich mit alles, was in Gottes Wort ist, sind wir alle noch kleine Kinder, die nur wenig wissen. Aber doch, wenn man wirklich gelernt hat aus Gottes Wort etwas über das Werk des Herrn Jesus und den Platz, wo wir zusammenkommen, um sein Tod zu gedenken, zu verkünden, wie wir es im Kapitel 9 haben, welch ein wunderbarer Dienst und welch ein wunderbarer Platz. Wenn man die Wahrheit Gottes, die hier ausgedrückt wird in diesen Worten der Tisch des Herrn kennen. Wenn unser Herz da aufgerichtet ist, kann man nicht verstehen, dass ein jemals von diesem Platz fortgeht. Dann sagt man, das ist unmöglich. Wir verstehen es doch, weil wir uns selbst kennengelernt haben und wissen, sobald wir den Herrn verlassen, sind wir zu allem fähig. Da braucht kein Tag über zu vergehen. Wenn wir nicht mehr in Gemeinschaft mit dem Herrn sind, sind zu allem fähig, auch das zu verlassen, was bisher das Köstlichste für unser Herz gewesen ist. Aber lass uns jetzt nach diesem Gedanken übergehen. Wir haben hier den Kelch der Segnung, den wir segnen. ist dann hier die Gemeinschaft des Blutes des Christus. Der Keller der Segnung, der Keller der Danksagung. Das Wort Segnung ist praktisch dasselbe wie Danksagung, wie es auf anderen Stellen auch durch Danksagung übersetzt ist. Der Keller der Danksagung, das ist dieser Kelch, den der Herr designen gab und jetzt uns gibt, wohin er sagte, das ist mein Blut, das vergossen ist für viele Sünden. Als es das erste Mal war, hat der Herr erst gedankt, Gott gedankt für diesen Kelch. Er selbst wollte sich übergeben, aber er hat uns gezeigt, welche Gnade Gottes es war, dass er seinen Sohn gab, der sein Leben gab und dass Gott selbst ihm schlug, um uns zu retten und dann auch einen gerechten Grund zu haben, worauf er unsere Sünden vergeben konnte, aber das nicht allein, wodurch er uns aufnehmen könnte in den Himmel, ja in der höchste, nicht erschaffene Himmel, im Haus des Vaters, der Kelch der Danksagung. Aber bedenken wir, was dieser Kelch ist. Wenn wir danken, ja, das tun wir gerne, auf dem Lamm ruht meine Seele. Wir beten voll Bewunderung an, warum alle meine Sünden hat sein Blut in Weg getan. Das ist keine Anbetung, das ist Dankbarkeit. Aber Anbetung ist es nicht, wenn das Wort auch da entsteht. Aber wenn wir denken an den Preis, den der Herr Jesus dafür bezahlt hat, wird dann nicht alles anders. Wenn wir daran denken, welchen Preis er hat zahlen müssen für unsere Errettung, dass er Mens wurde und sterben musste an dem Kreuz, allein gelassen, die Menschen umringten ihn als ihre Feinde, seine Feinde, und der Himmel nahm ihn nicht auf. Er rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In den Psalmen hören wir es von ihm, Psalm 40, meine Ungerechtigkeiten haben mich erreicht, sie sind zahlreich, sie sind an die Haare meines Hauptes. Ich bin gesunken in tiefen Schlamm, Psalm 9,6, in gotigem Schlamm, wo man nicht stehen kann, unser Zustand. Und wo er dann klagt über die Feinde, Hunde haben mich umgeben. Aber dann im Psalm 22, Vers 15, du legst mich im Staube des Todes. So rief er, verworfen von dieser Erde. Er ist nicht auf Erden gestorben. Er sagt selbst zweimal, der Sohn des Menschen muss erhöht werden. Die Menschen sagen, geh zurück, woher du gekommen bist. Aber der Himmel schloss sich über ihm, zwischen Himmel und Erden. Geschlossen Himmel, verworfen von dieser Erde, ist er gestorben. Und die schlagende Hand Gottes, weil unsere Sünden auf ihm lagen, er für uns zur Sünde gemacht werd. Das war der Preis. Wenn wir daran denken, so wie im das Lieder, Kapitel 8, Vers 6, das gesagt wird, die Liebe, die stärker ist als der Tod. Die Wellen Gottes können sie nicht auslösen. Wenn wir daran denken, vergessen wir dann nichts. Ja, wir wissen es in unseren Herzen. Das ist der Grund, dass sie vergeben sind. Dass aufgrund seines Werkes all unsere Sünden vorbeigegangen sind. Gott hat sie in ein Meer von ewiger Vergessenheit geworfen. Aber vergessen wir am Ende nicht uns selbst, so wie wir in Offenbarung 5 sehen, wie wir im Himmel tun werden, dass unsere Herzen so erfüllt werden mit seiner Liebe, die bereit war, so einen Preis zu bezahlen für unsere Erlösung, dass wir an ihn denken und dann wirklich anbeten können, weil wir die Herrlichkeit und die Größe seiner Liebe etwas kennengelernt haben. Dass wir daran denken, wenn wir sonntagsmorgen so zusammen sind. Aber dabei, wenn wir daran trinken, wenn ich trinke aus dem Kelch und der Kelch, den der Herr selbst gegeben hat, mein Blut, das für vielen vergossen ist, nicht für mich allein, aber für vielen vergossen ist, denke ich dann nicht an allen, die auch teilhaben daran, die aufgrund desselben Blutes teil bekommen haben, an alle Resultaten des Werkes des Herrn Jesus. Dafür ist er ja gestorben. In Johannes 11 sagt der Hohepriester, als Hohepriester weissagt er, dass der Herr Jesus nicht allein für das Volk sterben würde, für Israel, aber auch um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. Und hier sehen wir, wie wir mit sie verbunden sind. Ja, wir haben alle denselben Heiland. Wir sind alle erlöst aufgrund von demselben Werke. Meine Sünden sind vergeben. Alles, was zwischen Gott und mir ist, das ist hinweggetan aufgrund seines Blutes. Und dasselbe ist mit meinem Bruder, der neben mir sitzt. Und dasselbe mit dem Bruder, der andere Seite von mir sitzt. Dasselbe ist mit allen Brüdern und Schwestern hier. Dasselbe ist mit allen Kindern Gottes auf der ganzen Erde. Ist es nicht der Kelch der Segnung, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Gemeinschaft, das Wort bedeutet normal im Neuen Testament Teilhaberschaft, dasselbe Teilhaben. Wer hat Teil an diesem Kelch, an das Blut des Herrn Jesus? Jeder, der sein Zuflucht zu dem Herrn genommen hat, hat Teil. Und wir sind zusammen, weil wir teilhaben an dasselbe Werk dargestellt in diesem Kelch, die der Herr selbst für uns eingegeben hat, um daraus zu trinken. Würden wir dann nicht denken an die alle diejenigen und darin umso mehr Ursache finden, um ihn zu verherrlichen, die Kraft seines Blutes, die Größe seines Werkes, aufgrund dessen die Millionen Menschen gerettet sind und gerettet werden. Ja, wie Kolosser 1 sagt, von Vers 19 ab bis 21, aufgrund dessen einmal Himmel und Erden zu Gott zurückgebracht werden, in vollkommener Harmonie mit Gott versöhnt werden, so steht er, aufgrund seines Werkes, das Werk, das er vollbracht hat, weil er mich liebte, der Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sichself für mich hingegeben hat, aber zu gleicher Zeit für so viele anderen, würde uns da nicht bewusst sein, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und wir alle zusammen ihm loben und anbeten wollen. Und das zweite, das Brot, das wir brechen, ist es nicht Gemeinschaft des Leibes des Christus? Da haben wir dasselbe. Hier geht es, das Brot, das wir brechen, ist die Teilhaberschaft, Gemeinschaft des Leibes des Christus. Da haben wir den Ausdruck, den ich soeben schon genannt habe, die wir weiter wohl lesen werden. In zum Beispiel Kapitel 12, Vers 13, auf welche Weise dieser geistliche Leib des Herrn Jesus entstanden ist. Und wenn ich jetzt geistliche Leib sage, dann hoffe ich, dass ihr mich versteht, nicht sein persönlichen Leib auferweckt durch den Heiligen Geist, so wie auch wir auch später ein geistlichen Leib haben werden, aber der sein geistliche Leib, worin alle Gläubigen ein Teil haben, der Leib Christi, von der er das Haupt ist, die Versammlung als Leib Christi, da haben wir es hier. Ist das nicht Teilhaberschaft von der Leib des Christi? Wir teilen das Brot, wir essen von diesem Brot, worin wir teilhaben, wodurch wir im Bildesgesprochen natürlich das Leben empfangen haben, indem wir uns mit seinem Tod genährt haben, so wie Johannes 7, na, Johannes 6, meine ich, in Vers 54 sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und zwei Versen weiter, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir. Da haben wir die Einheit zwischen allen, Einheit mit allen wahren Gläubigen. Warum? Weil wir gerettet sind durch dasselbe Werk, weil wir teilhaben an das Blut, das reinigt von allen Sünden, das uns gereinigt hat von allen Sünden und das alle die, die im Glauben dem Herrn angenommen hat, gereinigt hat von allen Sünden und die teilhaben an das gebrochene Brot, das gebrochene Leib des Herrn, das ist, die vor uns gestorben ist, für unsere böse Natur, sodass Gott uns in Christus als gerichtet sieht und Gott meine böse Natur nicht mehr sieht. Er sieht mich allein in das neue Leben, was ich in der neuen Geburt empfangen habe. Und das ist der Herr Jesus selbst. Bringt uns das nicht zusammen? Macht uns das nicht klar, dass wir dasselbe Teil haben mit allen wahren Gläubigen? Und das ist was das Erste, was uns hier dargestellt wird. Wenn wir zusammenkommen, den Tod des Herrn zu verkündigen, Wenn ich das erste dieses, wir drücken damit aus, unsere Einheit mit allen, die wahren Gläubigen sind, die teilhaben an demselben Blut, die teilhaben an demselben für uns geopferten Leib Christi, die teilhaben sein ganzes Werk, so durch ihn gekauft sind und so zu die Seinigen gemacht sind und so durch den Heiligen Geist zusammengeführt sind zu seinem Leibe, die wir soeben nannten, wie wir es auf Kapitel 12, Vers 13 haben. Das sind die Gedanken, die wir haben. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen. Denn wir alle sind des einen Brotes teilhaftig. Aber dann kommt eine zweite Sache. Kann es etwas Höheres geben, als zusammen zu sein, um sein Tod zu verkünden und zu essen von diesem Brot und trinken von diesem Wein als Zeichen, dass wir daran teilhaben, dass wir teilhaben seinem Werke, was bedeutet, dass er für uns das Gericht getragen hat, dass unsere Sünden in ihm gerichtet sind und dass unsere böse Natur in ihm gekreuzigt ist, sodass wir da sind und dann doch noch Gemeinschaft haben mit anderen Dingen, in Verbindung stehen mit Dingen, die noch sprechen von dem alten Mensch, in einem Ort, wo der alte, natürliche Mensch noch Platz hat, oder wo diejenigen, die wirklich kein Teil haben an seinem Werke, doch teilnehmen, als ob sie Teil daran haben. Dann sagt Gott, so sieht auf Israel, nach dem Fleische sind nicht die, welche die Schlachtopfer essen, in Gemeinschaft mit dem Altar. Wir wissen im Alten Testament, da haben wir das große Gegenstück, Gegenbild, darf ich sagen, vom Abendmahl. En dat is het Friedensopfer. Bessere naam is Dankopfer. Maar in de Elbe Duitse Bibel staat immer Friedensopfer. Wenn diese naam ook niet klar ausdrückt, was het is. Dat is een Opfer, dat gebracht wurde als Dank. Een Tier, die gebracht wurde als Grund eines Gelübde oder auch auf andere Weise, aber jedenfalls ein freiwilliges Opfer, wie wir sehen, 3. Mose 3 und das Gesetz des Friedensopfers in 3. Mose 7 haben. Und es wurde gebracht, wofür als Ausdruck des Dankes. Aber dann war es so, dass der Priester musste es auf dem Altar herbringen und die bekam einen Teil. Aaron und Bilder von Jesus selbst bekam einen Teil. Gott bekam einen Teil. Ein Teil, das er selbst sein Brot, seine Speisen nannte, Kapitel 3, Vers 11 und 16. Und der Opfer selbst bekam ein Teil. Und jeder durfte, jeder vom Volke, der rein war, durfte davon essen. Das ganze Volk Gottes. Eine Mahlzeit der Familie Gottes. Gott, der Vater, bekam sein Teil. Der Herr Jesus bekam sein Teil. Und allen, die rein waren, bekamen ihr Teil. Zusammen aßen sie von diesem einen. Der Jesus in seinem Werk auf dem Kreuze. Das, wodurch wir errettet sind. Das, was die Freude unserer Herzen ausmacht. Das, was die Freude des Herzens des Vaters ausmacht. Da, wo wir zu dem Vater sagen können, er ist mein Heiland, der aus Liebe zu mir das Werk vollbracht hat. Und der Vater antwortet, das ist mein Sohn, der aus Liebe zu mir das Werk am Kreuz vollbracht hat. Wohin wir sagen können, oh, wie danken wir ihm, was er für uns getan hat. Und der Vater sagt, wie bewundere ich ihn, dass er das Werk vollbracht hat, wodurch ich verherrlicht bin und in Ewigkeit verherrlicht werden wird. Und wodurch ich fähig bin, jetzt die Wünsche meines Herzens zu vollbringen. Die Wünsche. Dass Sünder gerettet werden und das ewige Leben empfangen. Das heißt, als seine eigenen Kinder im Haus des Vaters zu kommen. Da sehen wir diese Mahlzeit, und die, wo der Gott selbst, der Vater und der Herr Jesus und all die Teil daran haben, zusammensitzen und sich nähren mit dieser einen wunderbaren Nahrung. Der Herr Jesus in seinem Werk auf dem Kreuze, das baut uns so weiter. Aber so auch Ausdruck daran geben, dass sie eine Familie sind. Sie haben einen Teil, sie sind Kinder Gottes geworden, aufgrund dieses einen Opfer. Sie sind mit allen mit dieselben verbunden. Das ist ihr Heiland, ihr Herr, ihr Erlöser. Sie sind alle Kinder geworden von diesem einen Vater. So sehen wir die Einheit da. Aber dann wird der Nachdruck aufgelegt. Ein Dankopfer musste gebracht werden auf dem Altar. Nicht ein Sündopfer, ein Dankopfer. Und wir sollten vielleicht denken, das ist nicht wichtig. Aber wenn wir in Matthäus 23 lesen, dann sehen wir, dass der Altar wichtiger ist dan das Opfer. Wir sollten sagen, nun ja, dass ein Altar, wo ein Opfer gebracht wird an und für sich, ist nicht wichtig. Das Opfer ist das Wichtige. Aber Jesus sagte in Matthäus 23, sagte etwas anders. Da spricht er über dem Altar und er sagte hier, er sagt gegen die Juden, dass sie sagen, wer irgend bei dem Altar schwören wird, das ist nichts. Wer aber irgend bei der Gabe schwören wird, die auf ihm ist schuldig. Narren und Blinde. Denn was ist größer, die Gabe oder der Altar, der die Gabe heiligt? Da haben wir es, was das Altar ist. Die Gabe ist herrlich, aber sie wird geheiligt door den Altar, waarop sie ruht. Altar ist auch ein Bild des Herrn Jesus. Alles, was mit seinem Werk in Verbindung steht, sind Bilder von ihm. Er war der Priester, der das Werk vollbrachte. Er war das Opfer. Er war der Altar, worauf nicht die Sündopfer, aber die anderen Opfer gebracht wurden. Alles spricht von ihm. Er hat das Werk des Herrn Jesus nicht hier door zijn größten Wert, dass er das Werk vollbrachte. Er, der von sich selbst der Geliebte des Vaters war, der, als er sein Dienstwerk anfing, nachdem er 30 Jahre auf ihn gelebt hatte, der Himmel sich öffnete über ihm und der Vater sah, dieser ist mein geliebter Sohn, in welch ich mein Wohlgefallen gefunden habe. Und 3 Jahre später, fast vor dem Kreuze, auf der Berg der Erklärung, sagte der Vater wieder, dieser ist mein geliebter Sohn, höre ihm. Da finden wir es. Und danach hat er das Werk am Kreuz vollbracht, wodurch Gott so verherrlicht geworden ist. Oh, welch eine Bewunderung hat der Vater für ihn. Nun, dieser hat das Werk vollbracht. Ein Mensch, der als Mensch selbst sagen konnte, ich tue immer, was ihm wohl gefällig ist. Der Vater, Gott kann man sagen, dieser Mensch hat das Werk vollbracht. Diese Mensch, die so gehorsam war, dass er zuließ, dass Gott mein Sünden auf ihm legte und all die Milliarden Sünden, die wir getan haben, dass Gott zuließ, dass Gott ihm für zur Sünde machte, als ob er die Quelle war, waarop meine Sünden hervorgekommen waren, der da staat gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz, so gehorsam, als er zelf vragen konnte, waarom hast du mich verlassen? Als de einzigste, die das recht had, diese vragen zu tun. Kein Mensch hätte das fragen kunnen. Jeder Mensch, der in de Hölle komt, wird nicht fragen, waarom bin ich da? Er muss anerkennen, das ist das einzigste, was ich verdient habe. Ich habe die Hölle verdient. Gott is gerecht, dass er mich da brengt. Aber er tut het. Und doch, er gab zichzelf hin. Welch eine Herrlichkeit gibt das der Wert, der Wert, macht das nicht der Wert des Werkes des Herrn Jesus so groß für Gott, dass diese Person staat? Und hier haben wir es, der Altar, der ist so wichtig. Und was spricht das Mahl des Herrn? Das spricht von seinem Tode, dass er, als er unsere Sünden in seinem Leibe trug, sterben musste. Gott is zo heilig, dat er die Sünde niet sehen kan. Daarom moest er rufen, waarom hast du mich verlassen? Daarom moest er rufen, du legst mich in de Staub des Todes. Psalm 22, Vers 15. Daar sehen wir es. Und das war, macht das nicht klar. Dass es unmöglich ist, dass dieser Platz verbunden werden kann mit Sünde. In Hebräer 13 haben wir sollten außerhalb des Lagers gehen. Waarom? Wel, das Opfer, daarvan wurde das Blut im Heiligtum getragen. Und den Leib wurde bei außerhalb des Lager verbrannt. Wenn man also bei dem Opfer sein will, und das ist dann klar ein Bild von dem Friedensopfer, wenn man bei dem Herrn Jesus sein will, gibt es nur zwei Stellen, wo man sein kann. Oder im Heiligtum, da wo wir jetzt den freien Zugang haben, denn sein Blut ist eingetragen da und gesprinkelt auf den Gerichtsthron Gottes, die dadurch für uns ein Gnadenthron geworden ist. Und sein Leib ist außerhalb des Lager verbrannt, außerhalb der Ort von frommen Menschen, von einem gesetzlichen Gottesdienst, wo Menschen einen menschlichen Mittler brauchen, um zu Gott zu nahen. Und wo sie aufgrund aus natürlichen Menschen zusammenkommen, um Gott zu dienen. Das ist unmöglich, verbunden hiermit. Gott hat den Mens zu Tode gebracht. So war der natürliche Mens. Und es ist das Ende. Wie könnte der natürliche Mens einen Platz haben im Heiligtum, wo das Blut hineingetragen ist? Wie könnte der natürliche Mens Rechte haben an diesem Ort, wo alles spricht von das Gericht über den natürlichen Menschen, die auf Christus ausgeübt worden ist und in dessen Tod wir gekreuzigt sind. Das wird hierin gesagt. Denke, wir feiern das Abendmahl, wir brechen das Brot und wir denken daran, wir sind eins mit allen Gläubigen auf der Erde. Wir trinken von dem Kelch, die der Herr gibt, wovon er sagt, das ist mein Blut, das für vielen vergossen wird. Und wir tun das mit allen Gläubigen, die Teil daran haben. Nein, ich sage nicht, dass sie alle darauf trinken, aber wir haben Teil an demselben Blut, an demselben Kelch, an demselben Brot. Aber wie könnte das auf einem Platz, die verwunden war mit Unreinigkeit, mit Sünde, etwas, was von den natürlichen Menschen ist, an diesem Ort, wo alles spricht von dem Gericht Gottes über alles, was von den natürlichen Menschen ist. Daarom haben wir, was wir eben weiter haben, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonen Kelch. Ihr könnt nicht des Herrn Tisches teilhaftig sein und des Dämonen Tisches. Nein, natürlich nicht. Der Dämonen Kelch, das war bei den Götterdienst. Und der Dämonentisch war bei den Göttern, hatten das. Aber der Prinzip, das ist das Wichtige. Das Teilnehmen an das Brot und Trinken von dem Kelch bedeutet getrennt sein von allem, was im Widerspruch Gottes Wort ist. Das bedeutet, an einem Ort zu sein, wo nicht alles in Übereinstimmung ist mit dem Tod des Herrn Jesus, wo der alte Mensch gerichtet ist, so wie wir es in 3. Mose 7 haben, in Verbindung mit den Friedensopfern, da lesen wir, ich will es lesen, in Vers 16, nein, Vers 17, und was vom Fleische des, noch nicht, es weit noch, das Fleisch, das irgendetwas Unreines anrührt, soll nicht gegessen werden. Mit Feuer soll es verbrannt werden. Und was das Fleisch betrifft, das ist jeder reine darf das Fleisch essen. Aber die Seele, welche Fleisch von dem Friedensopfer isset, das Jehova gehört, und ihre Unreinigkeit ist an ihr, selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und wenn eine Seele irgendetwas Unreines anrührt, die Unreinigkeit eines Menschen oder ein unreines Vieh oder irgendein unreines Scheusal und sie isset von dem Fleische des Friedensopfer, das Jehova gehört, selbige Seele soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Da haben wir drei Fälle dann so. Der letzte ist, wir sind verunreinigt geworden, indem wir Verbindung haben mit Unreinigkeit eines anderen. Vers 20. Wir sind unrein uns selbst und ihre Unreinigkeit ist an ihr. Das sind die zwei letzten Fälle. Und dann steht hier, die Seele soll ausgerottet werden aus ihren Völkern. Und dann haben wir das Erste. Das ist, wo Fleisch von dem Friedensopfer ist. Nein, eben zurück. Das Fleisch, das irgendetwas Unreines anrührt, soll nicht gegessen werden. Es ist also auch möglich, dass der Ort selbst unrein geworden ist, wo da etwas von den natürlichen Menschen einen Platz bekommen hat und gehandhabt wird. Das ist die Reinheit vom Tisch des Herrn, die hier gesagt wird. Die macht, dass es unmöglich ist, für Gott um zu segnen, ja, dass sein Gericht kommen wird. Wie ernst sind diese Dinge? Aber wenn wir denken an was es darstellt, sehen wir dann hier, dass es notwendig sein muss. Wie könnte Gott zulassen, dass das, was spricht von sein vollkommenes Gericht über die Sünde und von aller Unreinigkeit, dass wir das in Verbindung bringen sollten mit Unreinigkeit, dass wir vergessen sollten, wenn Sünde in unser Leben gewesen ist, und das braucht keine große, offenbare Sünde zu sein. Aber alles, was nicht aus Gehorsam geschieht, ist Sünde. Ein unreiner Gedanke ist Sünde. Da Gottes Wort sagt, alles, was wir getan haben, ohne dem Herrn zu fragen, ist Sünde. Als wir uns nicht gereinigt haben in Selbstgericht, vor wir nach der Versammlung gingen, so sind wir unrein. Oder wenn wir in Verbindung stehen mit unreine Dingen von anderen, dan zijn we unrein. We sollten zeggen, dat maakt een Unterschied. Ik ben zelf rein. Maar de andere die is niet rein, maar damit heb ik niets zu tun. De Grundsatz van die prinzipiellen offenen Brüdern, die zeggen, zolang einer selbst kein Ehrlehre hat oder in de Sünde lebt, er wird nicht verunreinigt, indem er Gemeinschaft hat mit Ehrlehren oder anderen. Glücklich sagen niet alles, maar dat is de Grundsatz, oorspronkelijke Grundsatz. Von 1847, als die offenen Brüder entstanden sind. Dieser Grundsatz, die haben wir hier, die verworfen wird. Und wir können es verstehen. Und wenn wir mit Ehrfurcht aufblicken zu dem Herrn und sehen an das Wunderbare, dass er da das Werk am Kreuze vollbracht hat, dass er lieber sterben wollte, dann die Sünde fortbestehen zu lassen, dass er, wie der Hebräerbrief sagt, gekommen ist, um die Sünde abzuschaffen, dann verstehen wir, dass es unmöglich ist, dass das in Verbindung mit Sünde kommt. Dann verstehen wir, dass dieser Ort, der herrlichste Ort, die es auf Erden gibt, wo wir bei dem Herrn Jesus selbst sein dürfen, wo er ist und uns einladet, bei sich zu kommen, um dann aus sein Hand das gebrochene Brot und die ausgegossene Wein zu trinken, dat is in dezelfde tijd de heiligste ort alweer is, waar keine zonde of onreinigheid geduldet werden kan, waar God eingreifen kan, wil, wenn wir es nicht tun, soweit wir die Befugnis haben nach dem Worte Gottes. Dat is das Erste, was hier in Verbindung mit dem Leibe gesagt wird. Ik heb die Zeit vergessen, ik moet aufhören. Aber es is doch die Grundlage, worauf zo de Heine niet gekommen is, ik die nächsten Tage dan weitergehen mochte met Kapitel 11, 12, 13 en 14. Die Grundlage van allem is, was we hier hebben: das Werk des Herrn Jesus. En den Dienst, den wir hier hebben, nog een Gedanke dabei: de einzigste Dienst, der niet aufhört, wenn wir diese Erde verlassen. Im Himmel haben wir keine Gebetsstunden meer, dat braucht niet. Im Himmel haben wir keine Vorträge mehr, das braucht nichts. Wir werden kennen, so wie wir gekannt sind. Da haben wir keine Nachmittagsversammlungen, das braucht dann nicht mehr. Aber Anbetungszusammenkommen werden wir haben. Ja, nein, nur einer. Es wird ein ganzer Anbetungszusammenkommen sein. Das ist das Einzigste, was wir im Himmel auch haben werden. Aber dann verstehen wir, dass das Höchste ist, das wir auf Erden haben. Und dass alles Weitere, auch alle weitere Zusammenkünfte, eigentlich nur ein Ziel haben, zu machen, dass diese Zusammenkunft wirklich beantwortet in ihren Charakter und in diese Zusammenkunft wirklich Dank, Lob und Anbetung aufsteigt zu Gott. Das, was wir in Ewigkeit tun werden, dass das jetzt schon auf Erden gefunden wird. Der ganze Dienst des Wortes, Gebets tun, alles hat diesen Zweck, dahin zu bringen, dass das wirklich dieser Ewigkeitsdienst jetzt schon ausgeübt wird, hier auf Erden.